D-Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wer darf bestimmen, wann und wie wir uns fortpflanzen?
Gibt es ein Recht auf ein Kind oder auf ein gesundes Kind?
Wer benötigt Social Freezing?
Eizellenspende.
Die unbefruchtete Eizelle ist sehr empfindlich gegenüber Gefrierschäden.
Leihmutterschaft.
Wir haben heute hocheffiziente Einfriermethoden.
Die Freiheit, kein Kind zu bekommen.
Weg von der Frischspende zur Gefrorenspende.
Wir dürfen und müssen über Fortpflanzungsfreiheit streiten.
Wenn ich den Single-Embryo-Transfer möchte, heißt das aber, dass ich Embryonenauswahl erlauben muss.
Darf ich allein entscheiden, wann ich Kinder bekomme und vor allem, welche medizinische Hilfe ich dafür in Anspruch nehme? Schließlich geht es ja um meinen Körper und meine Gene und um die meines Partners. Kaum etwas ist also persönlicher und privater als das Kinderkriegen. Muss sich der Staat da also raushalten? Oder müssen wir uns dringend von dieser Ich-Perspektive verabschieden? Müssen wir die Kinder, die geboren werden sollen, schützen vor egoistischen Eltern und experimentierfreudigen Ärzten? Im Mai 2014 hat der Deutsche Ethikrat auf seiner Jahrestagung versucht, den Antworten auf diese Fragen näher zu kommen. Wir haben heute bei uns im Hörsaal zwei Beiträge von dieser Tagung ausgewählt. Im ersten geht es um den Stand des Machbaren. Was kann Medizin heute? Im zweiten Vortrag geht es um die Frage, ob wir ein Recht haben, frei über unsere Fortpflanzung zu entscheiden. Georg Griesinger ist Professor für Reproduktionsmedizin an der Uni Lübeck und arbeitet dort am Kinderwunschzentrum. Er erzählt, wie Eizellen richtig eingefroren werden und für wen das sogenannte Social Freezing überhaupt sinnvoll ist. Griesingers Vortrag heißt »Was kann die Medizin?« Er hat ihn am 22. Mai 2014 auf der Jahrestagung des Ethikrats in Berlin gehalten.
Ganz kurz der Sachstand, wir haben weltweit ca. 1,5 Millionen Behandlungszyklen assistierter Reproduktion weltweit und davon rund eine halbe Million allein in Europa. In Deutschland schätzen wir, dass wir ca. 1 bis 1,5 Millionen Paare haben als Prävalenz, die in ihrer reproduktiven Phase einmal eine Subfertilität erleben. In Deutschland werden pro Jahr rund 80.000 Behandlungszyklen assistierter Reproduktion durchgeführt und pro Jahr rund 10.000 Kinder nach assistierter Reproduktion geboren. Wenn wir uns das angucken, den Anteil der Kinder nach assistierter Reproduktion an den insgesamt geborenen Kindern, da haben wir in Europa Spitzenreiter wie zum Beispiel Dänemark oder Belgien. 4 von 100 Kindern sind dort IVF-Kinder. Deutschland sind es rund 2 von 100, ähnlich wie England, skandinavischen Länder, Island, Slowenien, hier nur einige ausgewählte Länder, rund 3 von 100 Kindern bereits, die nicht mehr natürlich, sondern assistiert gezeugt wurden. Damit komme ich zu meinem ersten Schlaglicht, das ist das Alter. Das eine ist, die Paare in Kinderwunschbehandlung werden immer älter. Dazu zeige ich Ihnen Daten aus dem sogenannten deutschen IVF-Register. Und wir sehen hier über den Jahresverlauf von 97 bis 2012 das durchschnittliche Alter der Frau unter IVF-Behandlung. Und wir sehen, dass im jüngsten Registerbericht erstmalig wir jetzt diese Marke von 35 Jahren geknackt haben in Deutschland. Andere Staaten sind inzwischen bei 36 Jahren, mittleres Alter. Mittleres Alter ist ähnlich wie der Median. Das heißt also, eine von zwei Frauen, die eine IVF-Behandlung in Deutschland bekommt, ist jenseits der 35. In Spanien jenseits der 36. In den USA jenseits der 36,5. Das überrascht nicht. Wir sehen ja insgesamt den Trend zur späten Mutterschaft. Und bedenken Sie, dass wir in Deutschland im Jahr 2008 auch erstmalig die Marke des 30. Lebensjahrs bei der Geburt des ersten ehelichen Kindes geknackt haben. Dazu ein kurzer Exkurs mit Bezug zum Social Freezing. Wer benötigt Social Freezing? Es gab in jüngerer Zeit einige Initiativen, zum Beispiel jene der amerikanischen Fachgesellschaft für Reproduktionsmedizin, die die Bevölkerung wachrütteln soll, dahingehend, dass es eben immer schwieriger wird, je älter man wird, Kinder zu bekommen. Und wenn wir das wörtlich uns angucken, hier steht, women in their 20s and early 30s are most likely to conceive. Allerdings ist es so, dass das nicht unumstritten ist in der Fachwelt und das will ich kurz mit Ihnen teilen. Wir haben dazu einige auch jüngere Daten. Was Sie hier sehen, ist auf der X-Achse hier unten die Monate ab dem Zeitpunkt Absetzen der Pille. Zeitpunkt 0 wird die Pille abgesetzt, dann vergehen 15, 15, 20 Monate und das Paar hat in dieser Zeit zweimal pro Woche Geschlechtsverkehr im statistischen Mittel, das ist ein statistisches Modell. Und Sie sehen auf der Y-Achse, wie viel von 100 Frauen über die Zeit schwanger werden. Mit einem roten Pfeil habe ich hier für Sie markiert den Unterschied zwischen den 19- bis 26-jährigen Frauen in der Wahrscheinlichkeit, in Jahresfrist schwanger zu werden, versus der 35- bis 39-Jährigen. Und Sie sehen, der Unterschied ist minimal. Nach 24 Monaten hat sich das fast nivelliert. Wir sehen ähnliche Daten letztes Jahr publiziert und sind auch durch die Medien gegeistert von Annie Rothman. Eine zeitgenössische Kohorte, Frauen versuchen schwanger zu werden, terminieren den Geschlechtsverkehr in das optimale Zeitfenster. Und wenn Sie jetzt hier vergleichen, die jungen Frauen, 20 bis 24-Jährige, innerhalb eines Jahres sind 78 von 100 schwanger, 35 bis 40-Jährige innerhalb eines Jahres sind 78 von 100 schwanger. Die allerjüngsten Daten sind dieses Monat publiziert. Das ist eine Integration aus Studien von Kohorten ohne Pille, ohne Verhütung. Zum Beispiel Hutterer oder historische Kohorten, gibt es auch eine deutsche Kohorte. Und aus diesen Kohorten wurde systematisch extrapoliert, wann ist das Ende der Fruchtbarkeit erreicht. Und was Sie sehen, wenn wir uns hier auf die 38-jährige Frau gucken, im statistischen Mittel eine von fünf Frauen lediglich ist unfruchtbar geworden mit 38. Die große Mehrzahl der Frauen zwischen 35 und 40 wird ganz normal spontan schwanger. Das bedeutet für den Kontext des Social Freezing, dass das tatsächlich nur für jene Frauen in Frage kommt, die tatsächlich und absehbar die Erfüllung ihres Kinderwunsches jenseits des 40. Lebensjahres verlagern wollen. Diese Information wollte ich nicht vorenthalten, weil das gerade in der Fachwelt auch intensiv diskutiert wird. Mein nächstes Schlaglicht, das hebt auf die Eizellspende ab. Die Hormonstimulation ist unabdingbar im Rahmen der künstlichen Befruchtung. Und sie ist dort besonders von Interesse, wo sie bei der Eizellspenderin mit Risiken und Belastungen verbunden ist, da die Eizellspenderin ja nicht unmittelbar von der Behandlung profitiert. Das wichtigste Risiko der Hormonstimulation ist das sogenannte Überstimulationssyndrom. Dazu kurz einige wenige Informationen. Konventionellerweise treten diese gefürchteten Überstimulationssyndrome bei einer bis vier von 100 Frauen, die eine IVF-Behandlung für sich selbst durchleben, auf. Es wurde sogar geschätzt, dass rund 3 Todesfälle pro 100.000 IVF-Behandlungszyklen im Gefolge dieser Überstimulationssyndrome auftreten können. Viele Kollegen sagen, das ist vielleicht eine Überschätzung. Was wir heute aber haben, ist eine neue Behandlungsoption, die nennt sich Agonist-Triggern. Ich will Sie hier nicht mit den endokrinologischen Details belasten, aber ich will Ihnen zeigen, dass diese neue Behandlungsoption das Risiko der hormonellen Stimulation gänzlich geändert hat. Wir haben schöne Daten aus der Eizellspende. Da gibt es Studien, retrospektive Studien, pardon. Es gibt randomisierte Studien. Konventionellerweise waren diese Eizellspenderinnen durch die Hormonstimulation einem signifikanten Gesundheitsrisiko ausgesetzt durch die Überstimulation. Beziffert rund 5 von 100, rund 10 von 100 in diesen Studien, die eine Überstimulation erlitten. Mit dieser neuen Behandlungsoption, und das sind erkleckliche Fallzahlen, wenn Sie sich das hier angucken, sehen wir keine Überstimulationssyndrome mehr. In der gesamten Weltliteratur sind für diese neue Behandlungsoption nur noch 3 Fallberichte zu finden zu Überstimulationen nach hormoneller Stimulation im Kontext des Agonist-Triggern. Das ist, denke ich, bedeutsam, weil ja eine Interessensabwägung erfolgen muss bei der Eizellspende, inwiefern die Gesundheitsrisiken der Spenderin vertretbar sind. Mein nächstes Schlaglicht. Wir haben heute hocheffiziente Einfriermethoden. Und diese hocheffizienten Methoden erlauben uns erst seit wenigen Jahren auch die Gefrierlagerung von unbefruchteten Eizellen. Die unbefruchtete Eizelle ist sehr empfindlich gegenüber Gefrierschäden. Und seit wenigen Jahren haben wir erst die Option, Social Freezing überhaupt durchführen zu können. Worauf ich aber jetzt abheben möchte, ist, dass das natürlich auch die Lagerung und natürlich auch den Handel mit Eizellen, analog der Situation, wie wir das mit Samenzellen seit langem kennen, möglich gemacht hat. Ganz kurz zur Methodik, auch hier will ich nicht allzu sehr ins Detail gehen. Sie werden immer wieder über den Begriff der Vitrifikation stolpern in dem Zusammenhang. Vitrifikation bedeutet ultraschnelles Einfrieren und wörtlich übersetzt Verglasung. Das heißt, was passiert? Normalerweise bei Einfrierprozessen würde Wasser Kristallform annehmen. Das kann Zellen schädigen. Beim ultraschnellen Einfrieren passiert das so rasch unter Zugabe von Zucker und Alkohol, sodass tatsächlich eine Flüssigkeit nicht kristallisiert, so wie hier, sondern verglast. Und wir können diese Vitrifikation in allen Entwicklungsstadien anwenden. Das heißt, die unbefruchtete Eizelle, die befruchtete Eizelle, den Embryo in allen Teilungsstadien und bemerkenswerterweise auch im sogenannten Blastozystenstadium ist die Vitrifikation hochgradig wirksam, also effizient. Das heißt, in der Eizellspendesituation gibt es jetzt einen ganz starken Trend weg von der Frischspende zur Gefrorenspende. Warum? Die Frischspende ist mit großen organisatorischen Herausforderungen verbunden. Sie müssen dazu ja die Spenderin und die Empfängerin sozusagen hormonell synchronisieren, gleichschalten. Jetzt haben wir die Situation, dass wir Eizellen entnehmen können, einfrieren, entsprechend typisieren, darauf komme ich gleich zu sprechen, gegebenenfalls, und dann eine Zuordnung treffen können, gegebenenfalls länderübergreifend, Kontinente überschreitend. Wegbereiter waren hier die Spanier, die sehr große Eizellspendeprogramme fahren. Die haben gezeigt, im Eizellspendeprogramm, wenn ich Eizellen vitrifiziere und vergleiche das mit frisch verwendeten Eizellen im Eizellspendeprogramm, dass Fertilisierungsrate ähnliches Überleben nach Auftau, 97% dieser Eizellen und sehr hohe Schwangerschaftsraten pro einzelner Embryoübertragung erzielt werden, obwohl diese Eizellen dem Stress des Einfrierens und Auftauens ausgesetzt waren. Das heißt, die Zukunft der Eizellspende. Im Moment haben wir vorrangig noch diese Situation. Wir haben eine Commercial Egg Bank, irgendwo in Spanien zum Beispiel, ein großes IVF-Zentrum, und die arbeitet nur mit einem Zentrum zusammen. Hier wird synchronisiert, Spenderin, Empfängerin, Matching etc. Was wir jetzt schon sehen, ist der Trend, dass eine so eine Bank mehrere IVF-Kliniken, die dann unter einem Verbund mit gleichem Qualitätsmanagement, Spender-ID, gewebrechtlichen Rahmenbedingungen etc. arbeiten. Und die Zukunft wird aber wahrscheinlich sein, dass wir ähnlich wie in anderen Transplantationssituationen große zentralisierte Banken haben, die dann wahrscheinlich auch zu einer Weise gesteigerten Anforderungen, was jetzt gewebegesetzliche Vorgaben etc. betrifft, unterliegen und damit aber auch einer Regelung, einer staatlichen beispielsweise, eigentlich auch gut zugänglich sind. Also das ist auch eine Chance vielleicht in dem Zusammenhang, und dass diese Bank dann eben eine ganze Vielzahl von IVF-Kliniken bedienen kann. Vielleicht das nur ganz kurz zur Eizellspende. Wenn wir in die Situation in den USA betrachten und wir sehen uns Frauen an mit einem Alter von 42, die eine IVF-Behandlung machen wollen. In den USA ist eine von fünf Frauen, macht die IVF-Behandlung gar nicht mehr mit den eigenen Eizellen. Bei den 45-jährigen Frauen sind 50% der Frauen, die tatsächlich nicht mehr auf ihre eigenen Eizellen zurückgreifen können, sondern auf die Eizellspende angewiesen sind. Ein ganz ein wichtiges Thema, und auch das sehen wir besonders im Kontext der Eizellspende, ist das sogenannte Matching, die Übereinstimmung. Es gibt also hier traditionell das sogenannte phänotypische Matching, das heißt, eine Frau geht nach Spanien zur Eizellspende und wünscht sich eine Spenderin, die eine ähnliche Statur hat, Größe, Augenfarbe, Haarfarbe etc. Darüber hinaus gibt es aber jetzt die Möglichkeit, auch noch ein sogenanntes genetisches Matching zu machen. Das darf ich Ihnen kurz skizzieren. Wir haben also erstmal eine Eizellspenderin, die genetisch, wie erkläre ich Ihnen gleich, untersucht wird oder untersucht werden kann, ob sie Trägerin von Erkrankungen ist. Und hier sind besonders interessant die autosomal dominanten Erkrankungen, die sozusagen die Spenderin in die Paarsituation durch ihre Eizelle einbringen könnte. Dann gibt es jetzt aber die Fragestellung darüber hinaus der genetischen Verwandtschaft zwischen Spenderin und Eizellempfängerin. Weiters ist in dem Kontext aber auch interessant, gibt es möglicherweise ein Risiko dadurch, dass der Partner unserer Empfängerin ähnliche Anlagen trägt für die Entwicklung einer Erkrankung beim Kind wie diese Spenderin, sodass auch hier ein Abgleich erfolgen kann. Wenn dann positiv getestet würde, das heißt hier in der Eizellspende, gemeinsame Anlageträgerschaft zwischen diesem Partner und der Spenderin, könnte dann eine PID erwogen werden oder das Paar beraten werden hinsichtlich der Möglichkeiten der Pränataldiagnostik. Das ist tatsächlich schlagend, weil in dieser Situation der Eizellspende haben wir tatsächlich die Situation, dass eine IVF gemacht werden wird und damit ja die Embryonen auch der Untersuchung zugänglich sind. Wohingegen der Abgleich hier zwischen Frau und Mann seltener gegenwärtig noch genutzt wird, aber auch im Kontext der IVF zunehmend nachgefragt wird. Warum? Weil ja die Embryos verfügbar sind. Zur genetischen Übereinstimmung, das darf ich jetzt ganz grob vereinfachen, aber vielleicht kurz für Sie zur Erklärung. Im Paläolithikum, als sich das Eis zurückgezogen hat, die Baumgrenze in Europa von Süden nach Norden gewandert ist, wurde Europa repopularisiert. Und da gibt es im Wesentlichen drei genetische Stämme, wenn man so möchte. Westeuropa ganz dominant, aus Spanien südlich der Pyrenäen kommend. Dann haben wir Nordbalkan, Transsilvanien und dann schließlich Kaukasus. Und die formen sogenannte Haplotypen, die wir bis heute nachverfolgen können. Auch hier ganz grob vereinfacht, das soll so ein bisschen darstellen, wie stark diese Unterscheidungen in diesen Haplogruppen in den Bevölkerungen sind. Und wenn Sie ins Internet gehen, da finden Sie eine ganze Reihe von Angeboten. Es gibt Leute in den USA, die wollen zum Beispiel wissen, habe ich Native American Ancestry in meinen Genen? Und das lässt sich mit relativ großer Sicherheit bestätigen oder ausschließen. Das Gleiche können wir im europäischen Kontext machen. Und das wird auch bereits kommerziell angeboten. Da gibt es mehrere Plattformen, die am häufigsten nach meinem Kenntnisstand verwendete dafür ist der sogenannte Recombine Assay. Und der kombiniert jetzt die Untersuchung auf Erkrankungen, nämlich 178, das wird aber ständig erweitert, und gleichzeitig den Abgleich nach genetischer Verwandtschaft. Ich darf das vielleicht kurz erklären, wie das technisch funktioniert. Dieser Recombine Assay untersucht sogenannte SNPs im Genom für inzwischen über 200 Erkrankungen und 520 SNPs für die Bestimmung der genetischen Ähnlichkeit zwischen dieser Empfängerin und der Spenderin. Dazu kurz in die Genetik. Und zwar sprechen wir von sogenannten Haplotypen. Für Sie zum Verständnis, wie das technisch abläuft. Haplotyp bedeutet, das sind also Screening-Methoden, Haplotyp bedeutet, dass wir eine Mutation nicht tatsächlich zwingend detektieren, sondern lediglich die Wahrscheinlichkeit bestimmen, mit der eine Mutation vorliegt oder ein Verwandtschaftsgrad existiert. Ich kürze das mit Blick auf die Uhrzeit ein bisschen ab, die technischen Details. Und von besonderem Interesse in dem Kontext sind natürlich die Erkrankungen, die erstens häufig sind und zweitens die sehr schwer in ihrer Ausprägung sind. Vielleicht darf ich es veranschaulichen durch eine Publikation, letztes Jahr vorgestellt, auf dem Europäischen Jahreskongress. Ein Eizellspendeprogramm. Die haben 400 Spenderinnen gebankt, auf Eis liegen, testen die genetisch mit dem Recombine Assay und haben 80 Empfängerpaare. Und stellen nun fest, dass unter ihren 400 Spenderinnen zwei Anlageträgerinnen einer autosomal dominanten Erkrankung sind. Das bedeutet, dass wenn alle 80 Empfängerpaare schwanger werden, das Kind austragen, dass im statistischen Mittel ein Kind von einer autosomal dominanten Erkrankung betroffen gewesen wäre. Durch Matching der Spenderin mit dem Partner der Frau, der Eizellempfängerin, wurde festgestellt, dass als statistisches Risiko 5,7% errechnet worden sind, dass das Kind ein autosomal dominante Erkrankung entwickeln könnte. Das heißt, alle 80 Frauen empfangen und bekommen ein Kind. Eines von diesen Kindern wäre von einer autosomal dominanten Erkrankung betroffen. Und das ist die Stoßrichtung dieses Matchings und Screenings. Zum Single-Embryo-Transfer will ich nur ganz kurz erwähnen, dass wir in Deutschland Schlusslicht sind in Europa. Wir haben die skandinavischen Staaten, wo über 50% inzwischen nur noch einseitig ein Embryo in die Gebärmutter übertragen wird, um Mehrlingsschwangerschaften zu vermeiden. Wenn ich den Single-Embryo-Transfer möchte, heißt das aber, dass ich Embryonenauswahl erlauben muss. Und diese Embryonenauswahl kann nach rein morphologischen Kriterien funktionieren. Das ist im erweiterten Sinne die sogenannte Blastozystenkultur, die ja jetzt auch schon von einer Firma, so ein Gerät in der IVF-Zentrum, dort geben sie die Eizelle nach Befruchtung hinein und eine Kamera nimmt jetzt über Phasenkontrast in definierten Abständen immer wieder ein Bild dieses Embryos und das heißt, ich sehe genau die Teilungsgeschwindigkeit und die Entwicklung des Embryos in der Petrischale über die ersten 5 Tage der Entwicklung. Das heißt, man kann dann ganz genau frühe Ereignisse der embryonalen Entwicklung wie erste Zellteilung, zweite Zellteilung genau definieren und hat durch Beobachtungsstudien versucht, eine Assoziation herzustellen zwischen diesen Ereignissen und der Wahrscheinlichkeit, dass dieser Embryo lebensfähig ist. Daraus werden dann recht komplexe hierarchische Cluster entwickelt. Die nächste Stufe wäre natürlich, dass wir Keimzellen im Labor herstellen können. Das nennt man die In-vitro-Follikulogenese. Da gibt es verschiedene Ansätze, Keimzellen in Kultur zu züchten. Es gibt Xenotransplantationsmodelle, das ist ein Bild aus meinem Labor. Die sind aber alle wahrscheinlich völlig unzureichend. Und der nächste große Durchbruch wird erwartet, letzte Slide, von den oogonialen Stammzellen, von denen wir heute annehmen, dass sie tatsächlich existieren. Und auch hier ganz kurz, was sind die Vorstellungen dazu? Biopsie des Ovars, Isolierung der oogonialen Stammzellen, die dann unterschiedlichen Verwendungen zugeführt werden können. Das heißt, einerseits kann ich beispielsweise damit diese Zellen charakterisieren, studieren. Ich habe damit völlig neue Möglichkeiten, zum Beispiel auch zu verstehen, was führt zum Eizellverlust bei der alternden Frau, möglicherweise auch Medikamente zu entwickeln, die eine Frau einnimmt, ähnlich wie eine Pille, um das zu bremsen. Für die reproduktive Verwendung natürlich durch Transplantation im Rahmen der IVF. Mit Blick auf die knappe Zeit hoffe ich, dass ich Ihnen jetzt trotzdem schlaglichtartig einige Anregungen für die weitere Diskussion mit auf den Weg geben konnte und bedanke mich.
Das war ein Einblick in das, was heute möglich ist, um dem Kinderkriegen medizinisch auf die Sprünge zu helfen. Gehalten hat diesen Vortrag der Reproduktionsmediziner Georg Griesinger. Machbar heißt aber nicht automatisch auch wünschenswert. Wer entscheidet, wann ich welche medizinischen Verfahren in Anspruch nehmen kann? Darum geht es in dem Vortrag von Claudia Wiesemann. Sie ist Ärztin und Professorin für Medizinethik an der Uni Göttingen. In ihrem Vortrag macht sie deutlich, in welchem Spannungsfeld die ethischen Fragen in der Reproduktionsmedizin stehen. Auf der einen Seite geht es um unsere Selbstbestimmung, also um ein fundamentales Recht, um die Freiheit, selbst zu entscheiden, ob, wann und wie wir Kinder bekommen. Auf der anderen Seite stehen die Risiken. Welche Gefahren bergen moderne medizinische Techniken? Wer schützt die Gesundheit der Wunschkinder, der Mütter oder Leihmütter? Und wer ist verantwortlich für die Würde und die Lebensqualität derer, die mit Hilfe der modernen Reproduktionsmedizin geboren werden? Claudia Wiesemanns Vortrag hat den Titel Fortpflanzungsmedizin und reproduktive Autonomie. Sie hat ihn am 22. Mai 2014 auf der Jahrestagung des Deutschen Ethikrats in Berlin gehalten.
Das Thema meines Vortrags lautet Fortpflanzungsmedizin und reproduktive Autonomie. Das sind zwei, aber das ein Fachwort aus der medizinethischen Debatte. Und damit es nicht ganz so abstrakt losgeht, habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Vor etwa einem Jahr, im März 2013, entschuldigte sich die australische Premierministerin Julia Gillard vor mehr als 100.000 australischen Bürgerinnen. In den 60er und 70er Jahren war diesen Frauen auf Initiative der Regierung, der australischen Regierung, ihre Kinder weggenommen worden unter Gewaltanwendung, Zwanganwendung, aus dem einfachen Grund, weil es sich hierbei um ledige Mütter und um Angehörige der Aborigines handelte. Diese Veranstaltung vor etwa einem Jahr hat internationales Echo gefunden. Eine Regierung entschuldigt sich bei Bürgerinnen und ihren Kindern für das, was sie getan hat. Julia Gillard sagt, wir erkennen den Schmerz an, den wir Familien zugefügt haben. Zwangsadoptionen, Zwangssterilisationen, Zwangsabtreibungen, sie gehören zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das nicht nur, wenn wir von totalitären Staaten sprechen, wie von Deutschland in der Zeit des Nationalsozialismus, sondern auch zu der Geschichte demokratischer Staaten, nicht nur Australiens, sondern beispielsweise Schwedens, wo bis in die 70er Jahre hinein Zwangssterilisationen aus fadenscheinigen wissenschaftlichen Gründen durchgeführt wurden, oder Kanada, wo mittlerweile erforscht wird, in welchem Ausmaß ledigen Müttern in staatlichen und kirchlichen Heimen ihre Kinder unter Androhung von Gewalt weggenommen wurden und einer Adoption zugeführt wurden. Diese Geschichte ist natürlich nicht unbemerkt geblieben. Sie hat Anlass gegeben dafür, das Recht, eine Familie zu gründen, und der Schutz dieser Familie vor staatlichen Eingriffen rechtlich zu kodifizieren, in zahlreichen internationalen Menschenrechtstexten, aber auch in unserem Grundgesetz. Bedenkt man die Bedeutung, die dieses moralische und auch juristische Recht hat, ist es verwunderlich, dass in Debatten über Fortpflanzungsmedizin von reproduktiver Autonomie oder Fortpflanzungsfreiheit kaum die Rede ist. Das liegt daran, dass dieses Recht, diese Freiheit etwas schillernd ist, auch so eine Art Doppelnatur hat, die es komplex macht und nicht so ohne weiteres zu verstehen. Ich möchte in meinem Vortrag zunächst einmal Ihnen erläutern, was eigentlich unter reproduktiver Autonomie zu verstehen ist, aus einer ethischen Perspektive. Und ich möchte dann darauf eingehen, was für Argumente gegen diese reproduktive Autonomie vorgebracht werden können. Am Ende werde ich dann mit einem Fazit schließen. Was ist reproduktive Autonomie? Ich verstehe darunter Fortpflanzungsfreiheit, also die Freiheit allein oder im Verbund mit einem Partner oder einer Partnerin darüber zu entscheiden, ob, wann und wie jemand sich fortpflanzen will. Fortpflanzungsfreiheit gründet sich auf Grundzügen demokratischer Gesellschaften. Zunächst einmal auf der individuellen Selbstbestimmung, die ja zu Recht in unseren Gesellschaften einen sehr hohen Rang hat und sich natürlich auch auf Entscheidungen, die so höchstpersönlicher Natur sind, wie die eigene Fortpflanzung erstrecken. Darüber hinaus aber auch auf unsere Vorstellung von körperlicher Integrität, in die nicht ohne weiteres beispielsweise von staatlicher Seite eingegriffen werden kann, etwa indem jemand eine Sterilisation aufgezwungen wird. Und schließlich gründet sich Fortpflanzungsfreiheit auf der Privatheit familiärer Beziehungen, auf der Vorstellung, dass wir hier einen besonderen, herausgehobenen Bereich menschliches Zusammenlebens schützen wollen, insbesondere vor ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen in diese Lebensgemeinschaft. Und Sie können an dieser Charakterisierung schon erkennen, was etwas von dieser Doppelnatur der Fortpflanzungsfreiheit ausmacht. Denn das Interessante daran ist, dass es sich einerseits um ein Individualrecht handelt, das von Individuen wahrgenommen wird, und dass dieses Recht aber andererseits auf sehr enge menschliche, zwischenmenschliche Beziehungen gerichtet ist, auf ein Ideal dieser Beziehungen und dieses Ideal realisieren will. Wir haben also ein zugleich individuelles wie auch kollektives Recht vor uns, und daraus resultieren einige Probleme im Umgang mit der Fortpflanzungsmedizin. Ich möchte noch ganz kurz zwei Anwendungsbereiche unterscheiden. Bei der Fortpflanzungsfreiheit kann man unterscheiden die Freiheit, kein Kind zu bekommen, zum Beispiel durch Zugang zu Verhütungsmitteln, von der Freiheit, ein Kind zu bekommen, beispielsweise indem Eizellenspende, Social Freezing oder vielleicht auch sogar Leihmutterschaft zur Verfügung gestellt wird. Und diese zweite Freiheit, die kann man nochmal binnendifferenzieren, indem man nämlich auch noch sogar die Freiheit, ein bestimmtes Kind zu bekommen, identifizieren kann, beispielsweise indem im Falle einer mitochondrialen Erkrankung der Spindeltransfer durchgeführt wird. In meinem Vortrag möchte ich mich im Wesentlichen auf Teil 2 konzentrieren, hauptsächlich deswegen, weil das die Themen des heutigen Nachmittages sein werden. Was für Argumente gegen Fortpflanzungsfreiheit gibt es? Zunächst einmal wird in Debatten sehr oft vorgebracht, es gebe kein Recht auf ein Kind und schon gar nicht ein Recht auf ein gesundes Kind. Des Weiteren wird argumentiert, bei Fortpflanzungstechnologien handle es sich um künstliche Eingriffe in das Fortpflanzungsvermögen von Menschen. Der Natur oder der Natürlichkeit der Prozesse sei aber moralischer Vorrang zu gewähren. Und schließlich wird mit gesellschaftlichem Zwang, mit dem Risiko für die betroffene Frau, mit dem Risiko für das Kind und letztendlich auch mit dem Risiko für die Familie argumentiert. Die ersten beiden Argumente sind grundsätzlicher Natur. Sie richten sich gegen die Existenz der Fortpflanzungsfreiheit schlechthin. Sie stellen sie also schlechthin und grundsätzlich in Frage. Die letzten 4 Argumente dienen dazu, die Reichweite von Fortpflanzungsfreiheit zu beschränken. Zunächst einmal das erste hier angeführte Argument. Gibt es ein Recht auf ein Kind oder auf ein gesundes Kind? Viele stellen das allein schon deswegen in Abrede, weil es praktisch nicht zu realisieren sei. Wenn man also ein Kind bekommt, dann kann man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit damit rechnen, ein gesundes Kind zu bekommen. Und wenn man an Fortpflanzungstechnologien wie IVF teilnimmt, dann hat man nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Möglichkeit, überhaupt schwanger zu werden und ein Kind zu bekommen. Das Argument heißt also, es ist schon rein praktisch gar nicht möglich, ein Recht auf ein Kind oder ein gesundes Kind zu haben. Ich glaube, dass diese Argumentation falsch ist, weil sie das Recht, was hier zur Debatte steht, missversteht. Und das möchte ich Ihnen an einem Beispiel verdeutlichen. Mit welchem Recht können wir dieses Recht vergleichen, um uns zu verdeutlichen, was damit gemeint ist? Ist es vergleichbar mit dem Recht auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beispielsweise? Wir berufstätigen Menschen haben zum Glück dieses Recht, wenn wir krank werden, wird uns über einen bestimmten Zeitraum weiter Lohn gezahlt. Und damit können wir mit großer Sicherheit auch rechnen. Das Recht auf ein Kind ist nicht mit diesem Recht zu vergleichen, sondern mit einem anderen, nämlich zum Beispiel dem Recht auf Bildung. Wir alle haben ein Recht, Zugang zu Bildungseinrichtungen zu erhalten. Aber ob das am Ende darin resultiert, dass wir auch gebildeter sind, das können wir leider nicht garantieren, denn das hängt von einer Reihe von zusätzlichen Faktoren ab. Das Recht auf ein Kind ist vergleichbar mit dem Recht auf Zugang zu Bildung, ohne dass damit garantiert wird, dass dieses Kind tatsächlich auch geboren wird oder eben auch gesund sein wird. Ich glaube, dass wir uns intuitiv diesem Recht besser nähern können und seine Gültigkeit auch besser verstehen können, wenn wir es mal aus dem Bereich der Fortpflanzungstechnologien herausnehmen und in einen anderen Bereich transportieren, der intuitiv plausibler erscheint. Denken Sie nur an Paare, die im Augenblick in Japan planen, ein Kind zu bekommen und vielleicht sogar in der Nähe von Fukushima leben. Meinen wir nicht doch alle, dass diese Paare einen moralischen Anspruch darauf haben, dass der Staat und auch der Betreiber des Kernkraftwerkes TEPCO alles dafür tut, dass dieses Kind nicht aufgrund des nuklearen Fallouts mit Schäden zu rechnen hat? In einem solchen Kontext das Recht auf ein gesundes Kind zu leugnen, finde ich, würde Eltern einer wichtigen Argumentationsmöglichkeit berauben. Wie sieht es mit dem anderen grundsätzlichen Argument der Künstlichkeit der Fortpflanzungsmedizin oder genauer gesagt der Fortpflanzungstechnologien aus? Das Argument besagt, dass diese Technologien auf artifizielle Weise in Fortpflanzung eingreifen, diesen Prozess, der eigentlich natürlich ablaufen sollte, dadurch verändern, dass der Natürlichkeit schlechthin der moralische Vorrang zu geben sei. Das wird von Dieter Birnbacher als ethischer Naturalismus bezeichnet. Ethischer Naturalismus besagt, dass die Natur selbst, dass wir aus der Beschreibung der Natur moralische Kriterien herleiten können dafür, wie die Welt sein sollte, wie sie moralisch beschaffen sein sollte. Dieses Argument ist sehr populär, es hat aber auch schon viele und wie ich finde sehr gute Einwände erfahren. Und das für mich einfachste, aber auch schlagendste ist das von Albert Schweitzer, der einmal gesagt hat, die Natur kennt keine Ehrfurcht vor dem Leben. Sie bringt tausendfältig Leben hervor in der sinnlosesten Weise und ihre Grausamkeit ist so sinnlos. Und ich glaube, dass Schweitzer das sagen wollte, was vermutlich auch der Hintergrund der Gründung eines deutschen Ethikrates oder von Medizinethikprofessuren ist, dass nämlich Moral ein durch und durch Kultur und damit künstliches Produkt ist, an dem wir alle beteiligt sein sollten und das wir nicht einfach aus natürlichen Prozessen ableiten können. Die grundsätzlichen Argumente gegen Fortpflanzungsfreiheit, meine ich also, muss man beide verwerfen. Wie ist es aber mit den Argumenten, die die Reichweite von Fortpflanzungsfreiheit beschränken? Da kann man jene Argumente unterscheiden, die sich gegen den Aspekt der individuellen Selbstbestimmung richten. Und das sind vor allen Dingen Argumente, die sich auf einen impliziten gesellschaftlichen Zwang beziehen. Des Weiteren gibt es Argumente, die sich vor allen Dingen gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit beziehen und darauf hinweisen, dass diese Technologien selbst ja Risiken beinhalten und damit gegen die körperliche Unversehrtheit gerichtet sein können. Und schließlich solche, die sich gegen die Privatheit familiärer Beziehungen richten und die sagen, das kann uns aber nicht davor bewahren, auf die Risiken für das Kind zu schauen und auch auf die Risiken für die Familie zu schauen. Zunächst einmal zum gesellschaftlichen Zwang. Dahinter steckt eine sehr gute Beobachtung. Eltern werden in unserer Gesellschaft mehr und mehr perfektionistischen Ansprüchen unterworfen. Es gibt immer noch in unserer Gesellschaft Weiblichkeitsideale, die vielleicht, vermutlich, die eine oder andere Frau dazu bringen, sich Techniken zu unterwerfen, die mit Risiken und psychischen Belastungen verbunden ist. Und es gibt sicher auch einen technologischen Imperativ, das heißt, wenn es eine Technik gibt, dann eröffnet sie so eine Art Sog, dem man sich nur mit einer gewissen Überlegenskraft entziehen kann. Und das alles zusammen dann addiert sich unter Umständen dazu, dass Freiheit der Fortpflanzung eigentlich nur noch eine Illusion ist, weil wir stattdessen impliziten Zwängen gehorchen, die wir selbst übernommen haben. Und diese Sorge ist tatsächlich ernst zu nehmen. Die Frage ist aber, ist die Konsequenz daraus, die Idee der Fortpflanzungsfreiheit ganz aufzugeben? Schon die Frauenrechtlerin Hedwig Dohm hat vor über 100 Jahren davor gewarnt, Frauen zu versämtlichen. Das heißt, die Idee zu vertreten, dass Frauen eben alle einer bestimmten Norm, einem bestimmten Stereotyp gehorchen. Wir müssen genauer schauen. Wir müssen uns fragen, wie gehen individuelle Paare, individuelle Frauen mit diesen Techniken um? Und da ist das Bild sicher vielschichtiger. Das heißt, es werden manche geben, die diesen Zwang stärker erliegen und andere, die sich dagegen sehr gut wehren können. Und wenn das so ist, dann sollten wir Alternativen überlegen. Auf jeden Fall ist ein paternalistisches Verbot, das den Eltern jede Form von Wahl erspart, ein ebenso großer gesellschaftlicher Zwang. Wir können also diesen Zwang nur kurieren, indem wir einen neuen Zwang auf die Paare, auf die Eltern ausüben. Was für Möglichkeiten gibt es, die geringere Eingrifftiefe haben, trotzdem aber diesen gesellschaftlichen Zwang realisieren und anerkennen? Nun, das ist natürlich alles das, was unsere Freiheit ermöglicht, indem solchen Tendenzen konsequent gegengesteuert wird. Ich möchte nur eine Möglichkeit nennen, das ist eine unabhängige Beratung von Paaren, von Frauen, die Fortpflanzungstechnologien in Anspruch nehmen und die es ihnen ermöglichen würden, auf der Basis guter Erkenntnisse das Pro und Contra solcher Technologien für ihr eigenes Leben zu erwägen. Wie sieht es mit dem Risiko für die Frau aus? Auch das ein Argument, was gebracht wird, um Freiheit der Fortpflanzung einzuschränken. Und auch das ist gut begründet, vor allen Dingen, wenn wir in die Geschichte der Fortpflanzungstechnologie schauen. Wir haben es eben schon gehört, IVF gibt es in Deutschland seit 1982. Das ist das erste deutsche, wie es damals noch hieß, Retortenbaby. Und wenn wir in diese Geschichte zurückschauen, dann wissen wir mittlerweile, dass gerade in der Anfangsphase die Risiken dieser Technologien wenig bekannt waren und vor allen Dingen auch wenig kommuniziert wurden. Vor allen Dingen jene Frauen, die am Ende nicht mit einem Kind nach Hause gegangen sind, haben von psychischen und auch physischen Belastungen gesprochen, Belastungen, mit denen sie teilweise alleingelassen wurden. Solche Risiken müssen wir also unbedingt in Betracht ziehen, aber auch hier gilt, was ist die am wenigsten eingreifende Methode? Sehr wichtig erscheint mir, dass jede Innovation in diesem Bereich Begleitforschung erhält, dass wir also beispielsweise für einen angemessenen Informed Consent auch die entsprechenden Daten erhalten. Und Begleitforschung heißt durchaus auch nicht nur körperliche Risiken, sondern was bedeutet es für das Leben von den Personen, die sich solchen Technologien unterwerfen. Das Risiko für das Kind, ein ebenfalls wichtiger Bereich, den wir bedenken müssen, wenn es um Fortpflanzungstechnologien geht. Und hier geht es zum einen um den körperlichen oder seelischen Schaden, den Technologien assistierter Reproduktion anrichten können, zum anderen aber durchaus auch um Beeinträchtigungen der Menschenwürde, wie sie beispielsweise angeführt wurden, als das reproduktive Klonen diskutiert wurde. Und schließlich müssen wir auch berücksichtigen die Beeinträchtigung von Rechtsansprüchen des Kindes, wie zum Beispiel dem Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung. Ich möchte aber hier davor warnen, diese Risiken immer so zu verstehen, als wenn sie zur Beschränkung von Fortpflanzungsfreiheit automatisch führen müssten. Das ist nicht immer der Fall. Gerade dieses letzte Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung müsste uns motivieren dazu, Technologien wie die Keimzellspende, die Eizellspende vor allen Dingen in Deutschland zuzulassen. Im Augenblick ist es so, dass deutsche Paare dafür ins Ausland reisen und auf diese Art und Weise sehr selten garantiert werden kann, dass das Recht des Kindes auf Kenntnis der eigenen Abstammung auch in die Tat umgesetzt werden kann. Wenn eine solche Technik in Deutschland angeboten wird, könnte sie entsprechenden Regelungen unterworfen werden und es wäre für das später erwachsene Kind sehr viel einfacher, beispielsweise auf eine entsprechende Datenbank zurückzugreifen. Also nicht immer sind solche Argumente auch Argumente gegen Fortpflanzungsfreiheit. Und schließlich möchte ich ein letztes Risiko ansprechen, nämlich das für die Familie. Nochmal zur Erinnerung, Fortpflanzungsfreiheit hat ja diese Doppelnatur. Es ist ein individuelles Recht, aber es richtet sich darauf, besondere zwischenmenschlichen Beziehungen zu begründen. Und die Qualität dieser Beziehungen, die macht die Bedeutung der Fortpflanzungsfreiheit aus. Aber dazu müssen wir erstmal wissen, was ist denn eigentlich Familie? Ich stütze mich hier auf eine Definition des Bundesfamilienministeriums, die sagt, als konstitutives Merkmal von Familie kann die Zusammengehörigkeit von zwei oder mehreren aufeinander bezogenen Generationen aufgefasst werden, die zueinander in einer besonderen persönlichen Beziehung stehen. Und nach anderen Definitionen ist Familie eine Gruppe, in der für Kinder gesorgt wird und dabei persönliche, auf Dauer angelegte, von Verantwortung geprägte Beziehungen zueinander unterhalten werden. Was nicht zum Kennzeichen von Familie in diesem Sinne gehört, ist die Heirat oder die Blutsverwandtschaft zwischen Eltern und Kindern. Was wir uns also fragen müssen, ist, wann sind Technologien in der Lage, diese Charakteristika von Familie so weit zu untergraben, dass das Ziel der Freiheit selbst in Frage gestellt wird. Das ist allerdings eine schwierige Aufgabe. Es ist wahrscheinlich die schwierigste Interpretation überhaupt. Wir brauchen auf jeden Fall auch in diesem Fall gute sozialempirische Daten, um darüber überhaupt eine Aussage zu wagen. Ich möchte zum Schluss kommen. Fortpflanzungsfreiheit ist meines Erachtens ein fundamentales Recht, dessen Reichweite jedoch durch andere Grundrechte beschränkt werden kann. Fortpflanzungsfreiheit zielt auf persönliche, auf Dauer angelegte, verantwortungsvolle Beziehungen, deren Qualität in die Bewertung dieser Freiheit eingebracht werden müssen. Das alles ist keine einfache Aufgabe. Wir dürfen und müssen über Fortpflanzungsfreiheit streiten. Wichtig scheint mir dabei aber eines nicht zu vergessen: Die Paare, die Kinder wünschen und mit Kindern zusammen leben wollen, sollten unsere Empathie haben. Vielen Dank.
Das war die Ärztin und Medizinethikerin Claudia Wiesemann über die Frage, wie weit wir selbst bestimmen dürfen, wann und wie wir Kinder bekommen. Sie hat ihren Vortrag am 22. Mai 2014 auf der Jahrestagung des Deutschen Ethikrats in Berlin gehalten.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.